Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit dabei Gunther Gehlert von der FH Westküste. Tag, Gunther.
Guten Tag, Henrik.
Und als zweiter Gast in dieser Dreierrunde neu dabei der Kollege Christian Buchmüller, ebenfalls von der FH Westküste. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Ja, also ganz kurz für dich oder für die Zuhörerschaft zur Einleitung. Christian, du bist an der FH Westküste Professor für europäisches Wirtschaftsrecht. Das klingt jetzt erstmal etwas durch und auch nur bedingt passend zu hier dieser Podcast-Reihe. Aber du bist ja sehr stark in dem Energieumfeld unterwegs, bist der stellvertretende wissenschaftliche Leiter des Instituts für die Transformation der Energiesysteme. Da bist du, Gunther, ja auch Mitglied. Das ist, glaube ich, ein recht großes Institut bei euch an der Fachhochschule und tummelst dich ja in dem Umfeld der Energiewende eher aus der juristisch- oder wirtschaftsrechtlichen Sicht, wenn ich das richtig sehe, ne?
Genau, Energiewenderecht nennen wir das. Genau, und ich leite bei uns einen Masterstudiengang Green Energy, der so interdisziplinär auf das Management von Energiewendeprojekten vorbereitet. Da sind wir also genau richtig in unserer Aufstellung heute hier.
Ja, das passt ja perfekt, denn Thema für unsere Dreierrunde soll das, so soll der Strommarkt sein. Ich hatte ihn vor einigen Folgen mal ein bisschen einleitend diskutiert, wie funktioniert der Strommarkt. Aber spannend ist ja eigentlich der Blick in die Zukunft. Wo müssten wir in Deutschland, oder eigentlich eher ja in Europa, hin für einen zukunftsfähigen Strommarkt im Zuge der Energiewende? Vielleicht kannst du da, Christian, mal einleiten, ein paar Takte sagen, wie da so der Stand der Dinge ist.
Ja, genau. Also wir kommen natürlich aus einer Welt, das hast du in deinem Podcast sicher häufig schon diskutiert, fossiler Großkraftwerke, die zentral angesiedelt waren und sind auf dem Weg in eine immer dezentraler werdende Energiewelt und vor allem eben Stromwelt. Und der Strommarkt oder das Design des Strommarkts bildet das eigentlich noch gar nicht so wirklich ab. Und deswegen gibt es eine ganze Reihe von Themen, die so auf der Agenda stehen. Die Politik ist da auch nicht untätig gewesen, also gerade in der letzten Legislaturperiode unter der Ampelregierung sind da auch eine ganze Reihe von Initiativen gestartet worden, eine Plattform, um das Strommarktdesign der Zukunft sozusagen zu diskutieren. Und es gibt so eigentlich vier, würde ich so vielleicht zusammenfassen, so wird das politisch eigentlich auch diskutiert, vier wesentliche Themenkreise, die da eigentlich anstehen. Das ist zum einen, wie man eigentlich in Zukunft den erneuerbaren Zubau sicherstellt. Wir haben jetzt das Erneuerbare Energiengesetz als Förderinstrument, was reformiert werden muss, auch europarechtlich reformiert werden muss. Das ist sozusagen ein Komplex. Wie geht es da weiter? Dann ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich gesicherte Leistungen in ein System, wo immer mehr Stromerzeugung erneuerbar ist, aber dann eben auch volatil und nicht verlässlich? Und wie stellen wir sicher, dass Leute überhaupt noch Kraftwerke mit gesicherter Leistung bauen? Das ist so Problemkomplex 2. Und der dritte ist dann die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, die Preissignale so auszugestalten, dass auch wirklich die also der in den Preisen sich wiederfindet, wo eigentlich Strom gerade verfügbar ist und wo nicht. Also das sind so das Thema lokaler Signale und dann das Thema Flexibilisierung. Ne? Wir müssen natürlich die Nachfrage flexibilisieren, um auf die volatiler werdende Erzeugung sozusagen zu reagieren. Und dafür braucht es auch Maßnahmen im Strommarktdesign. Das sind so, würde ich sagen, die vier großen Komplexe, die hier anstehen.
Also schon vier recht dicke Bretter. Gunther, aus deiner Sicht, die technische Herausforderung ist ja schon relativ groß. Dann sagt sie mir so recht, ja, mehr Erneuerbare. Wir wollen ja in Deutschland bis 2045 klimaneutral sein. Das heißt, bis dahin soll nicht nur der Stromsektor, vor allem dann ja der Wärmesektor, da haben wir ja letztens noch drüber gesprochen, und auch der Verkehrssektor dekarbonisiert werden. Das heißt also bilanziell keine Treibhausgasemissionen. Genau. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn da?
Ja, also im Prinzip stehen wir ja vor der Herausforderung, dass wir quasi das, was wir im Moment zu circa 60% in der reinen Stromerzeugung geschafft haben, also dass quasi deutschlandweit so circa 60% erneuerbar sind, das müssen wir eben auf andere Sektoren noch übertragen, die weitgehend fossil sind. Das heißt, am Ende wird der Stromverbrauch insgesamt steigen. Und was noch viel wichtiger ist, der Stromverbrauch, der wird nicht übers gesamte Jahr gleichmäßig sein, wie es heutzutage tatsächlich weitgehend noch ist, sondern es wird saisonale Schwankungen geben. Das heißt, wir werden im Winter, wo viel geheizt wird, werden wir deutlich mehr Strom verbrauchen als im Sommer. Das sind also Dinge, die wir im Moment tatsächlich im Strommarkt noch gar nicht sehen, wo wir das aber als gesichert ansehen, dass das kommen wird, und zwar relativ schnell.
Jetzt, also es gibt ja verschiedene Studien, die also den Transformationspfad darstellen. Ich nenne da immer gerne das Fraunhofer ISE, weil die, glaube ich, ein sehr umfangreiches und auch sehr detailliertes Konzept oder eine Studie entwickelt haben, wobei auch andere Großinstitute entsprechende Szenarien entwickeln. Und der, ihr habt es jetzt ja beide schon gesagt, ne? Also wir werden in Richtung Strom gehen. Das heißt, wir werden jetzt nicht primär heizen mit Gasen, also ob das jetzt synthetisches Erdgas ist oder Wasserstoff, sondern wir werden es primär machen mit Strom. Jetzt die Frage, wie kann man denn das überhaupt hinkriegen? Christian, du bist ja jetzt aus der wirtschaftsrechtlichen Sicht. Also hätten wir denn hier die Voraussetzung eigentlich, dass das bis zum Jahre 2045 gelingen kann? Oder was müssen wir da noch alles tun, damit auch der regulatorische Rahmen passt? Denn das ist ja schon ein dickes Brett, was wir da bohren müssen, denke ich mal, ne?
Ja, Strom in die anderen Sektoren zu bringen, auf jeden Fall. Das ist natürlich sozusagen die klassische Frage, wie kriegt man im Bereich der Sektorenkopplung das jetzt hin, dass der Strom in den anderen Bereichen eingesetzt wird. Eine Haupthürde ist natürlich immer, den Strompreis so günstig zu machen wie irgendwie möglich, damit es auch wirtschaftlich wird, Strom einzusetzen. Ich meine, in vielen Fällen, aufgrund der größeren Effizienz, sind ja strombasierte Techniken von alleine schon Stück für Stück wirtschaftlicher, wenn man die Wärmepumpe jetzt nimmt, aufgrund ihrer Effizienz. Bei gleichzeitig steigenden fossilen Preisen, also Gaspreisen, wird die Wärmepumpe ja Stück für Stück von alleine wirtschaftlich, aber trotzdem hilft es natürlich, wenn auch der Strompreis gesenkt wird. Deswegen ist ja ein Fokus der Politik im Moment auch, wie man, und das gilt sowohl jetzt für Heizen, also für zum Beispiel Wärmepumpe, aber auch für Mobilität, Elektromobilität, wie man eben Strompreise so weit wie möglich reduzieren kann. Einmal erstmal an sich, also indem man sozusagen Strompreiskomponenten versucht zu reduzieren. Ein wesentliches Thema ist ja zum Beispiel die Stromsteuer. Ich glaube, das haben fast alle Parteien jetzt auch bei der Bundestagswahl in ihrem Parteiprogramm gehabt, dass man die Stromsteuer, die ja ein bisschen über 2 Cent ist, absenkt auf das, was europarechtlich zulässig ist. Dann sind es noch 0,05 Cent, also eine Absenkung um 2 Cent netto wäre das. Aber es gibt eben natürlich auch eigentlich die Notwendigkeit, den Strompreis zu flexibilisieren, das heißt also der Verfügbarkeit von Strom, die sozusagen abzubilden mit dann eben Strompreisschwankungen, was aber eben auch dazu führt, dass man dann eben, wenn man seine Last in die richtigen Fenster verschiebt, Strom auch zukünftig recht günstig bekommen kann. Das können natürlich gerade Wärmepumpen nutzen oder auch Elektrofahrzeuge.
Vielleicht bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Also die Big Points im Strompreis, das ist ja tatsächlich Beschaffung und Netzentgelte. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass wir in der derzeitigen Strompreisverteilung immer noch auch fossile Förderinstrumente integriert haben, zum Beispiel die KWK-Förderung. Und sowas muss natürlich möglichst schnell einfach abgeschafft werden, weil wir sprechen hier immer über Förderzeiträume, die dann über viele Jahre gehen. Und wenn man das heute abschafft, dann sieht man den Effekt eben erst allmählich, wenn eben auch dann die geförderten Anlagen aus der Vergangenheit auch aus der Förderung rausgehen. Deswegen also ganz wichtiger Punkt auch aus meiner Sicht, um da auch insgesamt sauber zu arbeiten. Wir müssen also als wirklichen ersten Schritt wirklich auch mal die fossile Subventionierung aus dem Strompreisbestandteilen rauslöschen.
Ja, also das ist ein echtes Problem, dass wir neben einer Subventionierung der Erneuerbaren ja immer noch eine starke Subventionierung der fossilen Energieträger haben. Man sieht es im Verkehrssektor, ne, was irgendwelche Dieselsubventionen angeht, das Kerosin ist steuerbefreit. Wir haben immer noch Dienstautos, die steuerlich bevorzugt sind. Und das betrifft ja dann primär Verbrennungsmotoren. Das heißt also für den fairen Wettbewerb, das ist ja oft die Diskussion, die geführt wird, auch in der Öffentlichkeit, ja, wir sollten weniger Subventionen haben, aber dann müssen wir sie überall abschaffen. Vielleicht noch ein Punkt zu den also ein ergänzender Punkt in Belgien, das ist jetzt letztens veröffentlicht worden, hat die EU-Kommission Subventionen oder staatliche Hilfen zugesichert für die beiden, für die Laufzeitverlängerung der letzten beiden Kernkraftwerke in Belgien für weitere 10 Jahre, damit die Kernkraftwerke nämlich am Strommarkt konkurrenzfähig teilnehmen können, zahlt der belgische Staat eine Zulage für die Betreiber. Das heißt also auch da, ne, obwohl ja, kann man sagen, Kernkraft ist ja klimaneutral, ja, aber diese Kernkraftwerke, die dort ja schon seit vielen Jahren laufen, jetzt nochmal 10 Jahre länger laufen sollen, brauchen auch da noch Subventionen, damit sie wirtschaftlich arbeiten können und gegen Photovoltaik und Wind agieren können. Also das Problem, was wir in Deutschland ja vor allem diskutieren, haben wir in anderen Ländern in Europa auch. Und ich habe jetzt gerade eben mal die Strompreisübersicht vom BDEW aufgemacht, also dem Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Und diese Diskussion, die immer geführt wird, der Strom ist sehr teuer in Deutschland. Ja, ist er, aber der Strompreis ist jetzt nach der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise deutlich gesunken als Gesamtkosten für die Industrie. Wir sind nämlich mittlerweile bei unter 17 Cent. Also 2024 war der durchschnittliche Strompreis für neue Verträge in der Industrie lag bei 16,99 Cent. Und damit sind wir so günstig wie seit 2017 nicht mehr. Ehrlicherweise muss man aber sagen, wie hat es die alte Bundesregierung geschafft? Denn du hast ja gerade schon gesagt, Gunther, ne, die Netzentgelte sind raufgegangen, ne, Beschaffung, Netzentgelte, Vertrieb sind immer noch auf hohem Niveau, aber die Steuern und Abgaben für die Industrie wurden quasi komplett zusammengestrichen von, na, das waren früher mal 8, 9 bis zu 10 Cent pro Kilowattstunde, jetzt sind es nur noch 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt also, man kann dort als Regierung eingreifen. Aber das ist natürlich eine, also das ist nicht so richtig Markt, sondern mehr Regulatorik, oder? Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Und ich will dann mal einen Punkt, der häufig bei der Strompreisdiskussion auch übersehen wird, an den noch mal erinnern. Die Politik hat schon einiges gemacht. Wir hatten ja über viele Jahre die Kosten der erneuerbaren Förderung, was ja viele Milliarden im Jahr sind, über die EEG-Umlage sozialisiert, die ja über den Strompreis, die als Umlage auf den Strompreis aufgeschlagen wurde und ja immer in der Größenordnung am Ende zwischen 6 bis 7 Cent netto waren mit jeder Kilowattstunde, die man verbraucht hat. Und das hat die Politik ja abgeschafft in der letzten Legislaturperiode. Und die Kosten sind natürlich nicht weg. Sie sind jetzt, werden durch den Staatshaushalt getragen. Das heißt, aus den allgemeinen Steuern jetzt praktisch finanziert, beziehungsweise aus Klimatransformationsfonds, verschiedene Instrumente gibt es da. Aber die jedenfalls, die lastet nicht mehr als Belastung auf dem Strompreis. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Absenkung des Strompreises gewesen. Ne? 6,5 Cent netto hat das die Strompreise entlastet, zumindest für diejenigen, die EEG-Umlage vorher voll gezahlt haben. Stromintensive Industrie war da immer ein bisschen privilegiert, aber für die Vollzahler war das ein erheblicher Effekt, der aber natürlich durch die extremen Strompreissteigerungen jetzt infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine praktisch aufgefressen wurden. Das ist so ein bisschen die Tragik. Ne?
Vielleicht auch noch mal zur Ordnung. Du hattest ja in Belgien so die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken erwähnt. Und ich finde eigentlich den, war das der zweite Punkt von dir, Christian, ganz interessant, der uns in Zukunft wirklich umtreiben wird, nämlich die Frage, wie machen wir es attraktiv, dass wir auch Großkraftwerke bauen, die in der Not, also in der Dunkelflaute, in den Markt, in die Produktion reingehen, da aber konsequenterweise nur wenige Stunden im Jahr laufen. Und ich glaube, da haben wir im Moment noch ein sehr, sehr dickes Brett zu bohren.
Christian. Ja, also politisch ist das Thema natürlich erkannt. Das ist übrigens auch ja eine Rechtfertigung auch dafür, dass man die Kraft-Wärme-Kopplung vielleicht noch ein Stück weit fördert, vielleicht jetzt zukünftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, aber vielleicht mit grünen Gasen, weil es eben steuerbare, ne, und grundlastfähige Kraftwerke sind, die man da baut. Aber unabhängig davon, genau, ist das eine große Frage, wie kriegt man es eigentlich hin, dass Leute noch investieren in Kraftwerke, die grundlastfähig sind, wenn sie gleichzeitig wissen, dass die nur noch wenige Stunden im Jahr laufen, weil der Rest durch volatile Erneuerbare gedeckt wird. Und mit wenigen Stunden, Betriebsstunden im Jahr kann man natürlich ein Kraftwerk jetzt am normalen Strommarkt nicht wirtschaftlich betreiben. Und deswegen braucht es ergänzende Mechanismen. Dieselbe Diskussion haben wir interessanterweise vor 10 Jahren schon mal geführt. Da gab es schon mal die Frage, ob wir einen Kapazitätsmarkt vielleicht brauchen, also ein Instrument, wo man also sozusagen einen zweiten Markt neben dem reinen Strommarkt, wo man als Kraftwerksbetreiber damit Geld verdienen kann, dass man sagen kann, ich biete gesicherte Leistung an und dass eben künstlich eine Nachfrage geschaffen wird nach dieser gesicherten Leistung, wo man als Kraftwerksbetreiber sagen kann, ich bin da, ich habe vielleicht nicht viele Betriebsstunden, ich verdiene in den Betriebsstunden mein Geld am Strommarkt, aber parallel dazu habe ich noch eine zweite Einnahmequelle, nämlich dass ich gesicherte Kapazität anbieten kann, die dann von wem auch immer, das kann man verschieden organisieren, wer das dann nachfragen muss, muss natürlich durch den Staat irgendwie durch einen Rechtsrahmen angeregt werden, aber genau, das muss geschaffen werden, so ein Markt. Das ist, glaube ich, politisch auch unstrittig inzwischen. Vor 10 Jahren gab es die Diskussion schon mal. Damals hatte die Politik Angst, dass man über den Tisch gezogen wird von den Kraftwerksbetreibern und hat damals dann gesagt, nee, wir machen keinen Kapazitätsmarkt, das ist alles zu intransparent und hinterher machen die sich alle nur die Taschen voll. Wir sagen lieber, und stattdessen hat man dann das so gelöst, dass man vor 10 Jahren gesagt hat, wir schreiben einfach ins Energiewirtschaftsgesetz rein, dass wir die Strompreise nicht deckeln. Das heißt also, es dürfen auch Mondpreise am Strommarkt entstehen und dann ist halt ein Kraftwerk, das läuft dann halt nur wenige Stunden, aber in denen sind dann die Preise irrsinnig hoch und damit kommt man dann ja auch hin. Und damals haben schon die Kraftwerksbetreiber gesagt, naja, ganz ehrlich, liebe Politik, das glauben wir euch aber nicht, dass ihr das dann wirklich zulasst, dass sich so hohe Preise bilden. Und die Politik hat gesagt, doch, vertraut uns. Ich meine, die Energiepreiskrise hat ja nun gezeigt, dass die Politik sowas nicht durchhält. Vielleicht auch zu Recht, aber das heißt, es braucht ein Instrument. Und inzwischen ist das Konsens, vor 10 Jahren war das nicht Konsens, aber jetzt ist es Konsens, es braucht eben neben dem reinen Strommarkt ein zweites Instrument. Und das ist eben dieser Kapazitätsmarkt. Und wie man den ausgestaltet, gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Sozusagen, das ist eines der Hauptthemen, die jetzt anstehen in der nächsten Legislaturperiode, wie man diesen Kapazitätsmarkt, also wie man sozusagen den Rechtsrahmen dafür schafft, dass sich ein entsprechender Markt neben dem reinen Strommarkt bildet. Und unabhängig davon gibt es auch noch eine gewisse Kraftwerksreserve, die Ampelkoalition jetzt noch ausschreiben wollte. Also das ist sozusagen separat zu sehen von dem allgemeinen Kapazitätsmarkt, der zu schaffen ist, wo sozusagen auch jetzt schon gesicherte Kraftwerksleistung eigentlich ausgeschrieben werden sollte. Das sollte eigentlich jetzt noch passieren. Es hat eine ganze Zeit gedauert, europarechtlich das mit der EU abzustimmen, aber das war jetzt eigentlich durch. Und die Ampel wollte jetzt eigentlich noch sozusagen so eine Ausschreibung starten für solche Reservekraftwerke, weil ja klar ist, wir laufen immer mehr in so eine Situation mit Atomausstieg, dann jetzt Kohleausstieg Stück für Stück, wo wir gesicherte Leistung brauchen. Und das sollten diese Ausschreibungen starten. Dazu ist es jetzt nicht mehr gekommen und das muss jetzt aber wirklich auch als eine der ersten Prioritäten wahrscheinlich in der neuen Bundesregierung dann erfolgen, weil es ja auch Jahre Vorlauf hat, bis so ein Kraftwerk dann auch tatsächlich irgendwann mal steht. So, jetzt habe ich viel gesagt, aber so viel zu dem Thema Kapazität.
Ich habe da tatsächlich noch eine Frage zu Christian. Und zwar, wir sehen im Moment, das ist eigentlich ein paar Monate vielleicht erst alt, diese Nachricht, wir sehen im Moment einen massiven Zubau von Batteriestromspeichern. Also meine Frage an der Stelle wäre, hat man sich vielleicht auf so eine Art Pfadabhängigkeit gedanklich begeben, indem man sagt, wir müssen auf jeden Fall diese zentralen Großkraftwerke mit riesigen Investitionen bauen und gleichzeitig sinken aber die Preise für die Batteriespeicher so stark, dass da auch ohne Förderung im Moment ein sehr, sehr großer Boom zu verzeichnen ist. Und wäre es nicht auch Teil der Lösung, dass man jetzt sagt, wir werden eben auch ein Stück weit auf sich vergrößernde Stromspeicherkapazitäten setzen und können dann vielleicht das eine oder andere Kraftwerk auch gar nicht bauen?
Ja, ist ein Stück weit eine technische Frage und eine Marktfrage. Ich würde sagen, man braucht beides wahrscheinlich am Ende und vielleicht kann man ein bisschen geringfügig Kraftwerkszubau reduzieren, aber am Ende sind die Batteriespeicher ja alle Kurzzeitspeicher. Das heißt, die können gewisse Zeitfenster überbrücken, aber es geht ja in der Regel um Stunden, die überbrücken können. Und die Kraftwerke, die Reservekraftwerke brauchen wir wahrscheinlich auch für längere Zeiträume. Wäre jetzt meine Antwort. Aber Henrik, da bist du vielleicht auch.
Ja, die Frage ist natürlich dann immer aus der Marktsicht. Was ist da der beste Weg oder wer gibt den besten Weg vor? Wie definiert sich überhaupt der beste Weg? Ich diskutiere das regelmäßig mit dem Kollegen Christian Kamlott, der sehr marktliberal unterwegs ist und sagt, der Staat soll doch bitte eine langfristige Planbarkeit für die Industrie vorgeben und für die Unternehmen. Ansonsten soll der Markt es regeln. Und das ist im Strommarkt, greift der Staat relativ häufig ein. Also gut, weil während der Energiekrise mit dem Ukraine-Krieg war es gar nicht anders möglich. Aber lass doch den Markt entscheiden, ob wir jetzt weitere Gaskraftwerke, denn das werden ja die Großkraftwerke sein, dass wir weitere Gaskraftwerke bauen oder dass wir Batteriespeicher bekommen. Wir sehen ja in den USA, da funktioniert das ja, dass in Kalifornien die Batteriespeicher zumindest in den Abendstunden die Gaskraftwerke komplett ersetzt haben, weil die Batteriegroßspeicher, die direkt an den Übertragungsnetzen hängen, günstiger die Energie speichern und wieder bereitstellen können als die konventionellen Gaskraftwerke, obwohl ja der Gaspreis in den USA auch nochmal ein deutlich niedrigeres Niveau hat als bei uns. Also die Frage ist gar nicht, soll die Politik vorgeben, wenn man dieses Schlagwort der Technologieoffenheit, aber dass man nur den Rahmen vorgibt und der große Rahmen sollte dann ja eigentlich sein, macht es an den CO2-Emissionen fest. Denn das ist ja so das oberste, übergeordnete Ziel, was wir in Deutschland, Europa, weltweit haben. Und steuert es darüber, alles andere wird sich schon zusammenruckeln, wenn auch nicht immer perfekt. Und dann noch ein Punkt, Christian, was du jetzt gerade sagtest, mit diesem Kapazitätsmarkt, das muss aber ja eigentlich immer europäisch harmonisiert sein. Es hilft ja wenig, wenn wir in Deutschland als Land in der Mitte Europas, auch als Energietransitland, Dinge tun, die von anderen europäischen Ländern nicht so mitgetragen werden. Man kennt die Diskussion mit den Skandinaviern, die etwas unglücklich sind über unser Energiekonzept. Die Franzosen fahren eine ganz andere Schiene als wir mit ihren Kernkraftwerken. Aber eigentlich müsste doch die Bundesregierung dort eine enge Harmonisierung mit den anderen europäischen oder EU-Staaten haben, damit wir eine gemeinsame Strategie haben und nicht jeder irgendwas reguliert, oder? Wie ist das?
Ja, das stimmt. Also wenn wir das Konzept eines europäischen Strombinnenmarktes haben, dann muss das eigentlich das Grundkonzept so sein. Real würde ich sagen, also ein Stück weit ist das auch gewährleistet. Wir haben europäisches Recht, was Vorgaben zur Ausgestaltung der nationalen Strommärkte macht. Sie haben die Europäische Kommission, die unter anderem übers Beihilferecht auch wacht jetzt sozusagen, oder das Instrument des Beihilferechts nutzt, um die nationale Energiepolitik zu überwachen und sowas wie ein Kapazitätsmechanismus oder Subventionen, so wie Belgien das für Atomkraftwerke machen wollte oder Deutschland für Reservekraftwerke. Das sind Beihilfen, die müssen genehmigt werden. Darüber nimmt die Europäische Kommission Einfluss. Aber also das heißt, es gibt schon auch Harmonisierung auf europäischer Ebene, aber ein Stück weit sind die Gebotszonen, also das sind ja die Strommärkte, eben im Wesentlichen doch noch national organisiert. Es gibt zwar Interkonnektoren und Verbindungen dazwischen, aber es ist auch trotzdem in der Denke noch sehr national. Merken wir auch in Deutschland, wenn wir über die Stromgebotszone diskutieren, dann diskutieren wir das eigentlich komplett national. Und das ist dann eben eine Frage, ob man das auf europäischer Ebene nochmal weitergehender harmonisiert. Ich glaube, so, da bin ich jetzt auch kein Experte, aber nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass es sozusagen im europäischen Recht, es gibt die Vorgaben dazu, dass die Mitgliedstaaten ihre Strompreiszonen sozusagen so ausgestalten müssen, dass es jetzt keine negativen Rückwirkungen auf den europäischen Binnenmarkt gibt. Aber die wesentlichen Stromflüsse sind, glaube ich, schon noch innerhalb der Mitgliedstaaten noch.
Ja, das ist halt ja diese vielbeschworene Kupferplatte, die wir in Deutschland haben. Also die Diskussion, brauchen wir eine, brauchen wir zwei, brauchen wir vier Strompreiszonen mit unterschiedlichen Befürwortern und Gegnern. Also wenn man das in Deutschland mal so beobachtet, die in der Nordhälfte sind. Ich glaube, die Grenze ist so NRW, Hessen und dann rüber Richtung Thüringen, die im nördlichen Teil, also viel Windenergie haben, dazu zählt ihr ja auch in Schleswig-Holstein, die sagen, klar, machen wir zwei Zonen, dann haben wir Vorteile. Und die Unternehmen und auch Verbände in dem südlichen Teil, und dazu zählt tatsächlich auch Rheinland-Pfalz, sagen, nee, das finden wir doof. Warum? Weil in dem südlichen Teil zunächst einmal die Strompreise wieder raufgehen würden, wenn wir zwei Preiszonen hätten. Weil die Idee dahinter ist ja, dass man dann sagt, ja gut, dann haben wir mal ein neues Anreizsystem über einen Strommarkt, dass in Süddeutschland vielleicht auch mehr Wind gebaut wird. Ne? Die Bayern hängen da ja ganz weit hinterher. Und dass dann vielleicht auch Unternehmen sagen, och, dann siedle ich mich lieber in Norddeutschland an, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, weil ich dort attraktivere Strompreise habe, wenn ich direkt mit den Erneuerbaren zusammenarbeite. Aber ist das wirklich so zu machen? Oder Wie ist da die Diskussion in dem Bereich des Strommarktdesigns? Oder müssen wir nicht sagen, nee, das mit Deutschland ist egal, wir müssen es europäisch harmonisieren, dass wir da eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarn finden?
Ja, also Ausgangspunkt dieser Geburtszonendiskussion, also es ist zum einen natürlich eine nationale Diskussion, aber es ist tatsächlich auch eine europarechtlich getriggerte, wenn man so will, weil es eben europäisches Recht gibt. Da habe ich ja gerade schon ganz kurz gesagt, dass die Mitgliedstaaten vorschreibt, ihre Stromgebotszonen so zuzuschneiden, dass es keine strukturellen Engpässe innerhalb dieser Gebotszonen gibt und dann eben auch keine negativen Rückwirkungen auf den europäischen Stromhandel. Und das ist vor diesem Hintergrund läuft ja gerade auch eine Überprüfung der deutschen einheitlichen Gebotszone, also Ausgangspunkt sozusagen das europäische Recht. Und die Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland müssen ja jetzt praktisch gucken, ob wir in Deutschland mehrere strukturelle Netzengpässe in unserer Gebotszone haben. Das hieße eben, dass wir so tun, beim Stromhandel, wir haben ja eine Gebotszone, als könnte man Strom von der, egal wo er erzeugt wird, überall hin in Deutschland liefern. So tun wir ja beim Handel, aber wenn das Netz das gar nicht ermöglicht, dann hätten wir sozusagen strukturelle Netzengpässe. Und wir korrigieren das im Moment ja dadurch, dass wir dann praktisch im Norden die Kraftwerke abriegeln, sie dafür entschädigen und im Süden Reservekraftwerke hochfahren und dafür bezahlen. Also wir heilen sozusagen diese Netzengpässe. Wir tun so beim Handel, als gäbe es keine Netzengpässe und heilen das dann durch Maßnahmen der Netzbetreiber, die sehr teuer sind und geben da ja Milliarden jedes Jahr für aus. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass rauskommt am Ende dieses sozusagen Bidding Zone Review, wie das heißt jetzt im Moment, dass wir in Deutschland strukturelle Netzengpässe haben, mindestens einen oder mehrere, sodass dann eben die Gebotszone neu zugeschnitten werden müsste. Sollten bis Ende Januar 2025 jetzt die Ergebnisse vorliegen und die Empfehlungen vielleicht auch zum Neuzuschnitt der Gebotszone oder Gebotszonen. Jetzt wird es wohl Ende März. Also erstmal geht es ja darum, auch diese Redispatch-Kosten zu senken, also diese Kosten für die Entschädigung. Das sind sozusagen verschiedene Dinge, aber die sozusagen durch dieses Heilen dieser Netzengpässe entstehenden Kosten, diese Milliarden pro Jahr, die erstmal zu reduzieren. Das ist ja die erste Maßnahme. Die zweite sind die Vorteile, Henrik hast du ja genannt, genau, also die im Norden hofft man auf etwas günstigere Strompreise in einer nördlichen Gebotszone. Man sagt ja zwischen 2 und 5 könnten es werden, aber in nördlicheren Gebotszonen würden die Strompreise in der Tendenz niedriger. Und es gäbe auch einen Anreiz für Verbraucher, sich dann anzusiedeln. Das kann einmal Industrie sein. Die große Frage ist ja, ob das dann wirklich sich so ein Industrieunternehmen so schnell vom Süden nach Norden wandelt. Das ist ja nicht nur der Strompreis, der entscheidet darüber, sondern auch noch ein paar andere Dinge. Dass aber gerade auch neue Technologien wie Elektrolyseure zum Beispiel, dass die dann eben dort angesiedelt werden, wo auch der erneuerbare Strom ist und die Strompreise niedriger. Das ist so die bisschen die Hoffnung im Norden. Aber es gibt eben auch Nachteile für den Norden, das will ich nur nochmal sagen, das wird häufig so ein bisschen vergessen. Wenn die Gebotszonen kleiner werden, wird die Liquidität im Markt geringer. Das kann einmal den Wettbewerb sozusagen schwächen. Marktteilnehmer können das missbrauchen. Es gibt auch stärkere Ausschläge vielleicht. Also eine kleinere Gebotszone ist nicht zwingend immer nur hilfreich. Also diese geringere Liquidität ist ein Problem. Und auch für die Erneuerbaren, das will ich auch nochmal sagen, ist ja die... Also heißt das, wenn jemand eine neue Windenergieanlage im Norden errichtet und das Strompreisniveau dort niedriger ist, dann ist die Wirtschaftlichkeit dieser erneuerbaren Anlage erstmal schlechter im Norden. Jetzt kann man sagen, dann werden die auch im Süden zugebaut. Das ist natürlich der Anreiz, der daraus resultiert. Aber für die Nordländer ist das auch nicht uneingeschränkt gut, weil es eben Leute auch davon abhalten kann, neue Windräder zum Beispiel im Norden zu errichten. Und das kann man dann wieder korrigieren durch den Fördermechanismus, durch das Erneuerbare Energiengesetz, das müsste man dann entsprechend umstrukturieren. Aber das ist eben nicht nur einfach so also einseitig für den einen vorteilhaft, für den anderen nachteilig, sondern es gibt wirklich für jeden, würde ich sagen, sowohl im Norden als auch im Süden gibt es bestimmte Vorteile und bestimmte Nachteile. Und das Hauptding muss eigentlich sein, diese Frage, wie kriegen wir den Redispatch-Bedarf reduziert? Das ist ja eigentlich das übergeordnete Thema.
Christian, ich habe da ein paar Fragen. Und zwar... Schweden hat 4 Stromgebotszonen und du hattest ja dieses Liquiditätsproblem angesprochen. Und Schweden hat ja einen deutlich kleineren Strommarkt insgesamt als Deutschland. Also die Frage da ist, wie machen die das? Oder warum haben die vielleicht auch diese Probleme nicht?
Genau, es gibt dazu Studien, ich muss gestehen, jetzt muss ich mich mal auf mein Juristendasein zurückziehen. Es ist so, es gibt mehrere Gebotszonen in Schweden und es funktioniert. Also das heißt, und das, glaube ich, würde auch niemand für Deutschland in Abrede stellen, dass das auch in Deutschland funktionieren könnte. Aber auch in Schweden gibt es eben bestimmte Erfahrungen, bestimmte Vor- und Nachteile, die man erfahren hat. Ich glaube, es gibt zum Beispiel von Agora Energiewende, die haben dazu kürzlich oder kürzlich, vielleicht auch schon letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, auch eine Studie beauftragt oder selber was veröffentlicht, wo das auch nochmal die Effekte sozusagen, die man in Skandinavien gesehen hat, analysiert werden und geguckt wird, auch was kann man für Deutschland davon lernen. Also was ich abgespeichert habe, ist auch in Skandinavien ist das nicht alles nur rosig. Es gibt hier bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile aus so einem Geburtszonen-Neuzustand.
Genau. Die zweite Frage, die ich hätte, du hattest ja auch so ein bisschen dann die fehlenden Anreize erwähnt für Zubau im Norden. Und ist das eigentlich nicht tatsächlich der richtige Anreiz? Also wir haben ja quasi im letzten Jahr schon die Nachrichten bekommen, dass wir quasi mit der Photovoltaik mittlerweile im Sommer mittags an ganz klare Grenzen stoßen. Und ist es wirklich wünschenswert, dann auch regional über den Bedarf hinaus zuzubauen, was ja im Prinzip ja diese Volatilität eher noch befeuert?
Ja, genau, du hast völlig recht. Also eigentlich soll der Anreiz ja sein, dass man da, wo die Nachfrage ist, auch die Erzeugungsanlagen hinbaut. Also das hieße dann vielleicht tendenziell eher im Süden Deutschlands. Ich wollte jetzt eigentlich eher darauf hinweisen, dass das eben, ich meine, wir haben in Norddeutschland auch eine starke Erzeugerlandschaft und starkes Interesse bis jetzt und gut vernetzte Grünstromerzeuger. Und die sind vielleicht auch nicht restlos begeistert, wenn man jetzt die Anlage alle im Süden errichten wird. Darauf wollte ich eigentlich eher hinweisen. Aber systemisch ist es genau, das ist natürlich der Gedanke eigentlich. Eigentlich soll genau das angereizt werden.
Das wäre aber doch eigentlich aus physikalischer Sicht genau der falsche Weg, wenn ich Anlagen dort errichte, wo sie physikalisch ineffizienter sind. Also wenn ich jetzt Windenergieanlagen in Bayern installiere, nur damit wir es ein bisschen gleich verteilen, das mag im ersten Moment plausibel klingen, aber die Volllaststunden sind ja in Norddeutschland signifikant höher als in Süddeutschland, umgekehrt mit der Photovoltaik. Also die großen Freiflächenanlagen machen natürlich in Bayern und Baden-Württemberg viel mehr Sinn als an der Nord- und Ostseeküste, weil wir im Süden sicherlich gute 10% mehr Stromertrag bekommen aus der Photovoltaik. Jetzt unabhängig mal von diesen Mittagsspitzen, die wir natürlich jetzt bekommen und auch noch stärker bekommen werden. Aber das wäre ja, also wenn wir jetzt in diese Strompreiszonen gehen würden und damit den Anreiz schaffen, ihr Bayern, ihr Baden-Württemberger, baut doch Windräder, weil ihr damit plötzlich Geld verdienen könnt. Aus Gesamtsystemsicht wäre das ja genau der falsche Weg. Wir haben es ja früher so gemacht mit den Großkraftwerken, Kohle oder Kernkraft. Die standen da, wo die Verbraucher waren. Also entlang des Rheins, in Süddeutschland, bei euch oben, bei Hamburg stand da noch ein großes Ding. Die Kohlekraftwerke standen alle im Saarland und im Ruhrgebiet, weil da die Verbraucher waren. Also kurze Wege, wenig Verluste, Vorteil natürlich regelbar. Das fällt jetzt weg. Das heißt, die Effizienz vom Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet ist genauso hoch wie in Hamburg oder in München. Bei den Erneuerbaren ist das nicht mehr so. Und das müssten wir doch eigentlich berücksichtigen bei einer Planung, oder, Gunther?
Henrik, da würde ich teilweise zustimmen und teilweise widersprechen. Also du sprichst ja diesen Systemgedanken an und da spielst du mir natürlich voll die Steilvorlage vor die Füße. Und dazu muss ich einfach sagen, dass quasi die Windkraftanlage gar nicht das System ist. Das heißt, du hast völlig recht mit dem Punkt, dass eine Windkraftanlage im Süden deutlich weniger Volllaststunden hat. Aber eben zu dem System, den Strom zum Verbraucher im Süden hinzubringen, da gehört eben nicht nur eine Windkraftanlage zu, sondern da gehören dann halt viele Kilometer Überlandleitung, dazu gehören Interkonnektoren und dazu gehören eben dann auch möglicherweise Speicher- und Ersatzkraftwerke. Und wenn man die gesamte Kette, die notwendig ist, betrachtet, um Strom zu einem Großverbraucher im Süden zu bringen, vergleicht mit einer kürzeren Kette, die notwendig ist, trotz geringerer Volllaststunden, da muss die Rechnung an der Stelle auch ehrlich gemacht werden, dass man dann eben sagt, ich prüfe tatsächlich die Systeme, die notwendig sind, um den Strom zu demjenigen Verbraucher hinzubringen. Und ich glaube, da wird der Vergleich gar nicht so zugunsten des Nordens ausfallen.
Ja, genau, ich will auch nochmal einhaken. Also es führt nämlich zu einem Punkt, den wir eigentlich ein bisschen übersprungen haben. Die Frage, wir haben ja das Problem beschrieben auch, dass wir diesen Redispatch-Bedarf haben und dass wir diese Netzengpässe haben in der Mitte Deutschlands, vereinfacht gesagt jetzt mal. Und die Frage ist jetzt, was macht man? Also wir haben das Problem, dass die Handelsebene nicht im Einklang ist mit der physikalischen Realität. Und jetzt kann man eben entweder den Handel der physikalischen Realität anpassen. Das wäre die Gebotszonen zu splitten zum Beispiel oder Nodalpreise, da haben wir dazu gar nicht drüber gesprochen, aber jedenfalls beim Handel anzusetzen. Oder man kann natürlich auch sagen, wir passen die Physik dem Handel an und bauen halt wie irre Netze aus, was wir ein Stück weit schon machen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man den Weg gehen will, das ist ja eher so die Tendenz, wie wir es bislang gemacht haben, das ist natürlich auch irre teuer, dauert sehr lange. Und dann könnte man theoretisch natürlich die Kraftwerke weiter im Norden errichten, aber ob das gesamtwirtschaftlich dann das Ergebnis besser ist, würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen, wäre ich also bei Gunther.
Ja, sehe ich genau so. Ich habe jetzt hier gerade mal diese Transformationspfadstudie, die aktuelle vom Fraunhofer, nochmal aufgemacht. Die haben es ja für die Bundesländer einzeln sogar ausgewiesen, also dann in der neuesten Version der Studie ja Bundesland genau oder zumindest Region genau gemacht. Und da zeigt sich jetzt zum Beispiel für Bayern natürlich weiterhin ein starker Ausbau der Photovoltaik. Aber da kommt dann auch nochmal 50 Gigawatt Windenergie dazu. Etwas weniger in Baden-Württemberg. Also primär dort ist immer noch das Thema Solar. Aber die müssen nachziehen. Und das ist ja ein Ergebnis dieser technologieoffenen Modellierung in deren Simulationssystem, dass die ja nur Preise vorgegeben haben. Das heißt, wie du gerade richtig sagtest, Gunther, da stecken ja die Gesamtsystemkosten dahinter. Das heißt also, ich brauche weniger Netzausbau, wenn das Windrad in Bayern steht. Da kann ich dann vielleicht einen Elektrolyseur oder einen Batteriespeicher noch daneben stellen. Aber es ist immer noch günstiger, als ein Windrad in den Norden Deutschlands zu packen. Weil auch da werden die Flächen ja dann doch langsam mal rar, weil ich dann den Strom nicht durch Deutschland oder noch schlimmer außenrum, ne, diese Ringschlüsse, die wir dann über unsere westlichen und östlichen Nachbarländer beobachten, ne, dass dann der Strom aus Mecklenburg-Vorpommern über Polen, Tschechien, Österreich dann nach Bayern fließt oder andersrum dann über Holland, Belgien, Frankreich, dass das nämlich verhindert wird und damit das Energiesystem etwas günstiger wird. Aber wir sehen ja jetzt schon in unserer Diskussion, eine einfache Lösung gibt es tatsächlich nicht, denn sonst hätten wir sie schon längst angestoßen. Und auch wir brauchen jetzt ja relativ lange, um diese Komplexität des zukünftigen Energiesystems überhaupt erstmal im Ansatz zu beschreiben. Also wahrscheinlich ist da ja das allergrößte Problem, diese Umstellung eines doch recht einfachen Energiesystems, was auf fossilen Energien beruht, auf primär strombasierte Erneuerbare, nämlich PV und Wind, mit entsprechenden Speicher- und Netzausbauten. Und das allen Menschen zu erklären, also sowohl politischen Entscheidungsträgern als auch der allgemeinen Bevölkerung, wie wir das überhaupt hinkriegen. Denn da tummeln sich ja fantastische Ideen bis hin zu, wir reißen alle Windräder raus und bauen wieder Kernkraftwerke in Deutschland, was ja marktpolitisch eine absolute Katastrophe wäre für den Strommarkt. Aber wie kriegen wir das denn hin, als, ich sag mal, als letzten größeren Aspekt unserer Diskussion, dass wir das transportieren in die verschiedenen Segmente, also Politik, Industrie, aber auch allgemeine Bevölkerung, was wir tun müssen und wie groß der Berg ist, den wir noch erklimmen müssen?
Also,
wie schaffen wir das?
Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil der, glaube ich, indirekt ganz gut dazu passt. Als wir vorhin so ein bisschen das reine Marktgesteuerte, zum Beispiel in den USA, betrachtet haben, da sind wir in Deutschland im Vergleich über einen ganz, ganz wesentlichen Punkt hinweggegangen, nämlich dieser Parallelmarkt, den Christian erwähnt hat, dass man eben auch Reserven zur Verfügung stellt. Diesen Parallelmarkt, den gibt es in Deutschland oder gab es nicht für jeden. Also ich habe das tatsächlich in meiner Beobachtung des Biogasmarktes mal so ein bisschen mitverfolgt, dass im Prinzip die Hürden, um solche Reserven überhaupt bereitzustellen, tatsächlich sehr hoch waren. Da war die Untergrenze 1 Megawatt Leistung. Und ich glaube, ein Teil der Antwort auf deine Frage eben, Henrik, kann ganz, ganz klar sein, dass wir im Prinzip auch digitalisieren. Dass wir also mit der Digitalisierung es schaffen, dass wir eben mehr Akteure, die natürlich im kleineren Leistungs- und Kapazitätsbereich im Moment unterwegs sind, aber dass wir es damit im Prinzip schaffen könnten oder dass es zumindest Teil der Lösung ist. Das ist so ein bisschen, ja, Christian, deine Punkte 3 und 4, ne? Wie kriegen wir im Prinzip diese Flexibilitäten zu den Endverbrauchern? Und dann daran anschließend, wie kriegen wir die Endverbraucher dazu, auch flexibel Strom abzunehmen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben.
Genau. Würde ich vielleicht anschließen. Ich würde vielleicht vorher noch mal sagen, ich glaube, was wir jetzt hier alles diskutieren in dieser Komplexität, das ist so, aber der Strom- und Energiemarkt war bislang ja auch nicht trivial. Und es hat aber normale Leute, würde ich mal sagen, auch nicht interessiert, wie das alles abgewickelt wird. Und idealerweise würde ich sagen, muss es sie auch in Zukunft nicht interessieren. Hauptsache, der Preis stimmt, würde ich jetzt mal sagen. Also das heißt, ich glaube, was den normalen Endkunden interessiert, und egal ob jetzt Haushaltskunde oder Industriekunde ist, dass der Strompreis möglichst günstig ist und dass das System stabil ist, also dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und das sind so die Gesichtspunkte. Und wenn man jetzt, natürlich ist das komplex und viele Fachleute müssen sich damit beschäftigen, aber es gibt eben verschiedene Wege. Man kann wahrscheinlich nicht ganz so weitermachen wie bisher, aber man kann eben Gebotszonen vielleicht teilen, man kann Nodalpreissysteme machen, was auch immer, aber man wird was reformieren, aber der Endkunde sieht vor allem den Preis und der darf natürlich nicht zu hoch werden und im Moment wird er unter anderem eben dadurch hoch, dass wir nichts machen und diese Redispatch-Kosten eben jedes Jahr haben und das ist eben was der Endkunde dann als Preis sieht, ihn interessiert wahrscheinlich weniger, wie das Energiesystem dahinter funktioniert und deswegen ist eben die Frage, wie kriegt man den Preis eigentlich möglichst runter und ich glaube, da können Gebotszonen eben interessant sein, zumindest in Teilen und die andere Frage und das, Gunther, das führt ja zu dem, was du gesagt hast, ist eben, wie kriegt man den Leuten nahe, dass eben Strompreise auch durch eigenes Verhalten beeinflussbar sind und das führt ja dann zum Thema Flexibilitäten wir haben es ja vorhin über Wärmepumpe, über Elektrofahrzeuge gehabt, also zum einen werden die Strompreise immer dynamischer und kommen beim Endkunden an, das heißt, wenn ich meine Abnahme in bestimmte günstige Stunden verschiebe, kann ich preislich profitieren. Das wird noch flankiert durch immer dynamischer werdende Netzentgelte. Und dadurch hat der Einzelne dann auch einen Vorteil davon und fängt sich vielleicht ein Stück weit zumindest auch für sein Abnahmeverhalten an zu interessieren. Und dann kann man das ganze Thema auch gleich vielleicht ein bisschen positiver besetzen. Ich glaube, wenn Leute sich daran freuen können, dass sie ihr E-Auto günstig laden und die Wärmepumpe günstig betreiben und dann so und so viel Prozent sparen gegenüber dem normalen Strompreis, dann ist das eine ganz andere Story als viele Probleme, die im Moment aufgemacht werden.
Genau, und da fehlen die Produkte tatsächlich. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung, dass wir da tatsächlich auch noch hinterherhängen. Ne? Dafür, dass das beim Endverbraucher nachher automatisch abläuft, brauchen wir dann Hardware, das sind sogenannte Energiemanager, die dann auch die entsprechenden Ladevorgänge beim E-Auto oder die Wärmepumpen und so weiter schalten. Und da gibt es noch aus meiner Sicht einen großen technischen Aufholbedarf, weil nicht jeder Stromspeicher, nicht jede Wallbox und auch nicht jede Wärmepumpe unterstützt schon quasi das Format, was es tatsächlich schon gibt. Das ist ein bestimmtes Bussystem. Und da gibt es tatsächlich noch viel Aufholbedarf und natürlich diese Energiemanager-Produkte, die müssen auch erschwinglich sein, sodass sich natürlich die Anschaffung solcher Systeme dann auch relativ schnell amortisiert.
Dann die Abschlussfrage jetzt vor dem Hintergrund der neuen Bundesregierung, die sich jetzt gerade auf den Weg machen wird. Aller Voraussicht nach ja schwarz-rot als große Koalition, weil so groß ist sie ja gar nicht mehr. Aber jetzt aus eurer Sicht, wie wahrscheinlich ist es, dass sich diese Bundesregierung diesem Thema sehr schnell widmet? Also die Industrie jammert zu Recht über hohe Strompreise und damit einem hohen Konkurrenzdruck zu unseren europäischen und vor allem auch internationalen Nachbarn. Wo ich immer sagen muss, ja gut, also wir können uns nicht so richtig mit den USA oder mit China vergleichen, weil diese Märkte komplett anders funktionieren. Aber wie seht ihr das mit der Bundesregierung? Wird die das schnell angehen oder wird die Bundesregierung sich erstmal um andere Dinge kümmern und dieses Energiethema weiter laufen lassen und wir dann 1, 2, 3, 4 Jahre im schlimmsten Fall Stillstand bekommen und nicht so richtig vorangeht, obwohl die Ampel ja eigentlich ein paar Dinge zumindest ganz gut auf den Weg gebracht hat. Christian, was glaubst du?
Ja, ich glaube, dieses Thema, also die neue Bundesregierung hat sich ja zumindest, wenn man die CDU sich mal anguckt, ja auf die Fahnen geschrieben, jetzt Wirtschaftswachstum zu kreieren in ganz großem Stil. Und ja, da sind natürlich Energiepreise maßgeblich. Das heißt, ich glaube, also was bestimmt schnell angegangen wird, sind Themen, die Energiepreise zu senken oder die Strompreise zu senken, soweit man es kann. Also was wie Stromsteuersenkung anzugehen, vielleicht bei den Netzentgelten nochmal durch staatliche Zuschüsse, Netzentgelte zu reduzieren. Dann wird mit Sicherheit dieses Thema steuerbare Kapazitäten schnell angegangen werden müssen, weil es eben Jahre dauert. Wir brauchen ja Versorgungssicherheit in Deutschland, auch für die Industrie. Das wird mit Sicherheit schnell aufgegriffen. Gerade die CDU hat ja ein bisschen andere Vorstellungen, als jetzt die Ampel das hatte, aber im Prinzip, dass man diese gesicherte Leistung braucht und dafür schnell Ausschreibungen machen muss und dann einen Kapazitätsmarkt schaffen, da ist, glaube ich, Konsens. Das heißt, das muss dringend passieren. Das hätte eigentlich schon letztes Jahr passieren müssen. Da wird die Industrie entsprechenden Druck machen. Und was spannend wird, ist dieses Thema Gebotszone, über das wir jetzt so gesprochen haben, das ist jetzt überhaupt nicht, die Politik will das ja nicht. Niemand, das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, außer jetzt den Nordbundesländern will eigentlich niemand in Deutschland die Gebotszonen aufteilen oder irgendwas ändern an dem bisherigen Strommarktsystem, was jetzt den Gebotszonenzuschnitt angeht. Aber da wird eben spannend, was dieser Bericht der Übertragungsnetzbetreiber sagt, wenn der Ende März rauskommt. Das kann auf einmal einen Handlungsdruck schaffen, das Gebotszonenthema anzugehen, den die neue Bundesregierung so vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber das kennzeichnet ja das politische Geschäft, dass man sich immer mit Sachen beschäftigen muss, die man gar nicht auf dem Zettel hatte.
Ja, vielleicht ganz kurz zu der Stromsteuer. Also zumindest für die Industrie ist die ja quasi abgeschafft. Ne? Die Zahlen jetzt in 24 wird die komplett oder weitestgehend komplett erlassen. Also da ist ja wenig Stellschrauben, oder?
Was das kann stimmt. Man da noch machen? Fürs produzierende Gewerbe, da hast du völlig recht, ist das für 2 Jahre im ersten Schritt ausgesetzt worden. Das sollte dann dauerhaft verstetigt werden. Da bin ich jetzt gerade überfragt, ob das waren die letzten Zügen der Ampel noch, ob das noch durchs Parlament gegangen ist oder nicht. Aber genau, ab 2026, glaube ich, müsste man es eventuell nochmal neu regeln und verstetigen. Genau, da gab es aber schon politischen Konsens. Das stimmt. Also für die Industrie ist die Stromsteuer schon weitgehend weg, aber für den, der nichts produziert, ist es trotzdem natürlich noch eine Belastung.
Ja, genau, da zahlen wir, also jetzt die Haushalte bei der Stromsteuer, ich bin jetzt hier auf der Seite vom BDEW, sind wir bei etwas über 2 Cent pro Kilowattstunde, also knapp über 2 Cent. Für die Industrie war es lange Zeit, waren es 1,54 Cent die Kilowattstunde. Das ist jetzt, wie gesagt, weitestgehend ausgesetzt. Gunther, aus deiner Sicht, die Politik, kriegen wir das hin, dass die Energiewende jetzt noch mehr Fahrt aufnimmt oder ist die Politik sogar relativ oder kann die Politik entspannt sein, weil der Markt die Energiewende sowieso vorantreiben wird?
Wie siehst du das? Ergänzend zu Christian, was er gesagt hat, würde ich noch ein paar Dinge hervorheben wollen. Also die CDU tatsächlich, die setzt ja auch deutlich mehr auf Marktregulierung. Das heißt, dass zum Beispiel die CO2-Bepreisung für Öl und Gas, dass die dann irgendwann relativ schnell auch in das CO2-Zertifikatsystem überführt wird. Das wird tatsächlich auch aus meiner Sicht wirksam sein. Eine andere Sache, die ich da noch anführen wollte, die auch nicht übersehen werden darf, das ist tatsächlich, dass diese hohen Strompreise einige Industriezweige tatsächlich treffen, dass aber andere Zweige in Umfragen ganz, ganz klar gesagt haben, also Energiepreise, das sind tatsächlich, ist ein Teil des Problems, aber das Hauptproblem sehen wir eigentlich ganz woanders. Und das ist tatsächlich Fachkräftemangel und das ist tatsächlich Überregulierung, also Bürokratie. Und ich glaube, dass sich die jetzige Regierung mehr in Richtung Bürokratieabbau orientieren wird. Und ich sag mal, diese Geschichten, Strompreisbestandteile, vielleicht nicht mit so viel Nachdruck voranschieben wird, wie das die vergangene Regierung getan hat.
Also es bleibt spannend. Das, denke ich, kann man zusammenfassen. Und der Bedarf ist da, damit wir das übergeordnete Ziel, nämlich den Klimaschutz in Deutschland, in Europa hinbekommen. Wir werden das hier in der Dreierrunde mal weiter verfolgen, denn ich glaube, den Austausch sollten wir aufrechterhalten, um die Entwicklung im Strommarkt zu beobachten. Von daher möchte ich euch beiden danken, dass ihr dabei gewesen seid. Wir konnten, ich glaube, nur anteasern. Wir können locker noch 2 oder 3 Stunden darüber reden und Dinge erklären, Zusammenhänge schaffen. Aber lasst uns an der Stelle mal einen Cut machen. Besten Dank, dass ihr dabei wart. Und dann setzen wir das Gespräch da mal fort, wenn klar abzusehen ist, wie sich der Strommarkt unter der neuen Bundesregierung oder der Energiemarkt im Allgemeinen unter der neuen Bundesregierung entwickeln wird, wenn wir mal sehen, wo die Reise in Deutschland, Europa und natürlich auch vor den geopolitischen Veränderungen, die wir jetzt da gerade beobachten, wenn klar ist, wo die Reise hingeht. Von daher, Christian, Gunther, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dir, Henrik. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Danke. Ciao. Nächste Woche sprechen Christian Kamlott und ich über das Thema Schulden. Also Schulden im Allgemeinen und Besonderen. Gibt es gute Schulden? Gibt es schlechte Schulden? Was sind private Schulden, Schulden aus unternehmerischer Sicht und natürlich Staatsschulden? Ganz entscheidendes Thema in der aktuellen politischen Debatte in Bezug auf die Regierungsbildung. Und Chris und ich werden mal so ein bisschen über die Grundlagen sprechen und dann die einzelnen Aspekte von Verschuldung diskutieren. In 2 Wochen geht es weiter mit mir. Da ist dann mal kein Gast dabei. Ich möchte da eine neue kleine Reihe starten zum Thema künstliche Intelligenz. Und zwar Einstieg mit den Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Das, wie gesagt, in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.